Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Jenny Gärtner.
Heute am Montag beschäftigen wir uns im Update-Podcast mit dem Corona-Koller, mit dem Fußgruß und lauter Wörtern, die wir gelernt haben aufgrund von Corona, die in unsere Sprache übergegangen sind. Gesammelt werden die vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache.
Also es gibt so ein Wortvorschlagsformular beim Leibniz-Institut für neue deutsche Sprache. Da kann theoretisch jeder was einreichen. Es machen aber nicht so viele, muss man sagen. Die allermeisten Wörter werden von den SprachwissenschaftlerInnen des Instituts gesammelt.
Mehr als 1000 Wörter sind dazugekommen und die Krise beeinflusst unsere Sprache. Wie sehr besprechen wir gleich? Und Crystal Meth ist ebenfalls gleich unser Thema, ist nämlich ein größeres Problem, als wir alle denken.
Also ich hatte eine Stunde, sage ich mal, einigermaßen hoch und dann folgten wirklich tagelang die Phasen des Runterkommens zur Depression etc.
Crystal Meth als Alltagsdroge. Heute unser Thema und wir fragen uns auch, warum hat die Politik so lange nichts getan? Außerdem schauen wir natürlich in die USA. Offiziell sind es noch 9 Tage. 9 Tage Amtszeit von noch US-Präsidentin Donald Trump. Und damit es auch die letzten bleiben, sind ja tatsächlich gerade die Demokraten dabei, eine Amtsenthebung ins Rollen zu bringen. Denn dann hätte das Ganze zur Folge, dass Donald Trump vorzeitig kein Präsident mehr wäre und vor allen Dingen, dass er nicht wiedergewählt werden kann, also 2024, und dass er auch keinen anderen Job innerhalb der Regierung übernehmen dürfte. 2 Wege gibt es für diese Amtsenthebung und die schauen wir uns gleich beide an.
Deutschlandfunk Nova.
Am 20. Januar, also nächsten Mittwoch schon, scheidet US-Präsident Donald Trump automatisch aus dem Amt aus und Joe Biden übernimmt als neu gewählter US-Präsident. Doch darauf wollen nicht alle warten, die Demokraten in den USA offenbar nicht, denn sehr tief sitzt doch der Schock über den Sturm tausender Trump-Anhänger auf das Kapitol in Washington letzte Woche, habt ihr mitbekommen. Auf gleich 2 Wegen versuchen VertreterInnen der Demokraten gerade Donald Trump sogar eben noch vor dem 20. Januar, also vor nächste Woche Mittwoch, aus dem Amt zu befördern. Ein Weg führt über Mike Pence, den Vizepräsidenten, ein anderer Weg über das Amtenthebungsverfahren. Und wir werden genau auf diese beiden Wege jetzt gucken mit Thilo Kössler, unserem Korrespondenten in Washington. Fangen wir mal an. Es wurde ja die Resolution auf den Weg gebracht. Das ist einer dieser Wege. Wie ist da aktuell der Stand der Dinge?
Ja, das Repräsentantenhaus hat diese Resolution auf den Weg gebracht vor etwa einer Stunde. In dieser Resolution wird Vizepräsident Mike Pence aufgefordert, das Verfahren zur Amtsenthebung von Präsident Trump auf den Weg zu bringen. Und zwar, das ist die offizielle Begründung, wegen Anstiftung zum Aufruhr. Das ist die Konsequenz aus der Erstürmung des Kapitols am vergangenen Mittwoch. Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin der Demokraten, hat gestern Abend erklärt, es gibt keine andere Möglichkeit. Donald Trump ist eine Gefahr für die Demokratie, für die Verfassung. Und jetzt gibt es diese 2 Wege. Das erste ist, Mike Pence soll vom 25. Verfassungszusatz Gebrauch machen, um Donald Trump noch vor der Vereidigung Joe Bidens zur Amtsaufgabe zu zwingen. Das könnte zeitlich schwierig werden, denn Donald Trump hätte das Recht zum Widerspruch. Aber vor allem, es ist nicht davon auszugehen, dass Mike Pence dieser Aufforderung nachkommt. Er wird vermutlich nicht das Verfahren zur Amtsenthebung einleiten. Er hat zwar mit Donald Trump gebrochen, weil Trump von ihm erwartet hatte, dass er die Zertifizierung der Stimmen für Joe Biden am vergangenen Mittwoch stoppt und für ungültig erklärt. Aber er wird dennoch nicht so komplett mit Donald Trump brechen, vermutlich.
Mhm. Die 2. Variante ist ja das Amtenthebungsverfahren. Da wurde allerdings noch nichts gemacht. Es ist aber eben die Überlegung, ne?
Erst das eine, dann das andere. Wenn Mike Pence der Aufforderung des Repräsentantenhauses nicht nachkommt, und er wird das mutmaßlich nicht tun, dann führt kein Weg mehr an der Eröffnung des Impeachment-Verfahrens vorbei. Das ist das parlamentarische Verfahren. Verfassungsrechtler sagen, das Vergehen des Präsidenten wiegt derart schwer, dass man daran gar nicht mehr vorbeikommt. Es ist ein eklatantes Fehlverhalten, im Amt zum Sturm auf das Kapitol aufzurufen, in dem sämtliche Senatoren und sämtliche Abgeordnete getagt haben, inklusive des eigenen Vizepräsidenten. Morgen kommt das Repräsentantenhaus zusammen. Um 15 Uhr eurer Zeit wird dann der Beschluss gefasst, wie es weitergehen soll. Am Mittwoch kann dann frühestens das Impeachment-Verfahren auf den Weg gebracht werden, zunächst mit einem förmlichen Beschluss. Und dann muss aber eine offizielle Anklageschrift folgen.
Aus deiner Sicht würde ich gerne wissen, wie sinnvoll, denkst du, sind denn diese Bestrebungen? Also würde das nicht das Land noch mehr spalten?
Ja, es gibt mehrere Bedenken. Es gibt praktische Bedenken. Reicht die Zeit überhaupt aus, um Trump noch vor der Vereinigung Bidens aus dem Amt zu jagen? Nein, das reicht nicht aus. Es gibt Regeln, es gibt Fristen, es muss Anklage erhoben werden. Es geht dann in den Senat und so weiter. Warum dann überhaupt? Es geht ja nicht nur um die Amtsenthebung, Jenny. Es geht auch darum, Donald Trump dazu zu verurteilen, dass er niemals wieder ein öffentliches Amt ausüben darf. Das wäre dann das Ende seiner Ambitionen, möglicherweise 2024 noch einmal anzutreten. Bedenken hat übrigens auch Joe Biden, der 46. Präsident, der am 20. Januar vereidigt wird. Er befürchtet, dass es ihm den Auftakt seiner Amtszeit verhagelt. Er möchte ja so schnell wie möglich sein Kabinett bestätigen lassen. Er möchte weitere Corona-Hilfen auf den Weg bringen. Er möchte eigentlich Gräben zuschütten und nicht neue aufreißen. Und deshalb macht man einen Vorschlag zum Kompromiss. Man könnte das Impeachment-Verfahren am Mittwoch auf den Weg bringen offiziell und sich dann 100 Tage Zeit lassen, um die Anklageschrift auf den Weg zu bringen und es dann in den Senat einzubringen. Laut Verfassung kann Donald Trump auch noch nach Amtsantritt Joe Bidens verurteilt werden. Er wäre dann der erste Präsident in der amerikanischen Geschichte, der gleich zweimal impeached worden ist.
Thilo Kössler, Korrespondent für die USA. Wir haben uns angeschaut, wie sie aussehen, die Wege zur Amtsenthebung von Donald Trump. So oder so, am 20. Januar wird er durch den Wahlsieger Joe Biden als Präsident abgelöst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Corona-Koller, Gesichtskondom, Einkaufsheld oder Fußgruß, das sind alles Begriffe, die vor Corona entweder nicht existiert haben oder die kaum jemand benutzt hat, aus Gründen. Aber es sind alles Wörter, die diese Corona-Pandemie mit sich gebracht hat und die das Leibniz-Institut für neue deutsche Sprache aktuell in ihrem Online-Corona-Lexikon gesammelt hat und überprüft. Mehr als 1000 neue Wörter oder bekannte Wörter mit neuen Bedeutungen sind da jetzt schon drin. Und das alles zeigt, diese Krise beeinflusst tatsächlich unsere Sprache. Warum das so ist und wie langlebig solche neuen Wörter, Corona-Wörter sind, das klären wir jetzt alles mit Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Erklär nochmal, wie schafft es ein Wort überhaupt in dieses Online-Corona-Wörterbuch?
Also es gibt so ein Wortvorschlagsformular beim Leibniz-Institut für Neue Deutsche Sprache. Da kann theoretisch jeder was einreichen. Es machen aber nicht so viele, muss man sagen. Die allermeisten Wörter werden von den SprachwissenschaftlerInnen des Instituts gesammelt. Die lesen ganz, ganz viel, beobachten, welche neuen Wörter auftauchen, auch im Netz, in Medien. Und dann gucken die eben, ob die Wörter auch im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen sind. Das hat mir Annette Kloser-Kückelhaus erklärt.
Also etwas, was zum Beispiel nur als Hashtag auf Twitter verwendet wird, das würden wir jetzt nicht ins Wörterbuch aufnehmen, zumindest Stand heute. Wir würden auch nichts aufnehmen, was vielleicht nur ganz gruppenspezifisch ist oder in einer Familie verwendet wird. Das gibt's ja auch manchmal.
Solche neuen Wörter müssen also eine gewisse Verbreitung durchaus haben.
Ja, das verstehe ich. Aber warum ist das eigentlich für uns Menschen wichtig, also dass sich die Sprache an so neue Entwicklungen anpasst und dass es da neue Wörter gibt?
Also Forschende sagen, dass das auch zu einer Überlebensstrategie für uns Menschen dazugehört. Was wir nicht benennen und kommunizieren können, das kann für uns ja auch gefährlich werden. Und ich finde, das ist total einleuchtend. Also wenn man zum Beispiel erklären will, mit welchen Maßnahmen man die Pandemie eindämmen kann, dann ist es wichtig, Begriffe wie Aha-Regeln oder Mund-Nasen-Schutz zu kennen.
Absolut.
Und wir Menschen wollen auch einfach drüber sprechen, was gerade passiert, was uns bewegt, wie wir uns damit fühlen. Und das kann helfen, mit neuen Entwicklungen, gerade auch mit Krisen, klarzukommen. Meint auch Annette Kloser-Kückelhaus.
Ich glaube schon, dass das dazu beiträgt, erstmal die Dinge beim klaren Namen zu nennen, kann auch Ängste verhindern. Es ist immer gut, wenn es sachliche Bezeichnungen gibt für irgendwas Neues und man sich dann damit auf einer sachlichen Ebene auseinandersetzen kann.
Und sich auch eigene Meinung zu einem neuen Ereignis oder so zu bilden.
Wie nachhaltig sind denn solche neuen Wörter? Also sind die dann nur eine Weile da und verschwinden dann auch wieder? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also ganz viele Worte werden auch wieder verschwinden. Es gibt auch immer wieder so Wellenbewegungen, also wo dann ganz viele neue Begriffe zu einem bestimmten Bereich auftauchen. Gerade sind zum Beispiel ganz viele Begriffe, die mit dem Thema Impfen zusammenhängen, also Impfprivileg oder Impfverschwörung. Die ploppen dann mal auf, die gehen dann aber auch wieder vorüber, wenn das Thema nicht mehr so im Fokus steht. Aber grundsätzlich kann man schon Folgendes sagen, meint Annette Kloser-Kückelhaus.
Wenn die Dinge in der Welt bleiben, werden auch die Wörter in der Welt bleiben. Aber wir sprechen natürlich auch über vergangene Zeiten, durchaus mit Wörtern, die sich darauf beziehen. Also auch jetzt noch können wir ja über die Wiedervereinigung sprechen und Ossi und Wessi in den Mund nehmen oder von den neuen Bundesländern reden und jeder weiß, was damit gemeint ist. auch wenn jetzt vielleicht die neuen Bundesländer schon lange nicht mehr neu sind sozusagen.
Nee, nicht so ganz. Also auch wenn so eine Krise vorbei ist oder ein Ereignis, kann das sein, dass bestimmte Begriffe erhalten bleiben. Auch toxische Wertpapiere aus der Finanzkrise wird auch heute noch gebraucht, wenn man über Wertpapiere spricht, die sehr hohe Ausfallrisiken haben. Oder auch aus der Ritterzeit dieser Minnesagen, eine Form der Liebeslyrik am Hofe. Ist jetzt kein Krisenwort, aber eines, was bis heute, ganz lange Zeit später, immer noch überlebt hat.
Das heißt, es sind also quasi so Begriffe, die müssen noch lange nach diesem Ereignis, also nach so einer Krise, eben Relevanz haben, ne?
Genau, also so Worte wie Geistermeister, also Gewinner jetzt bei Fußballspielen ohne ZuschauerInnen oder virtuelle Abendessen, die man wegen den Kontaktbeschränkungen vielleicht jetzt auch gemacht hat oder macht, die haben gute Chancen, dass es sie nicht nachhaltig geben wird, weil sowas hoffentlich irgendwann einfach dann genau vorbei ist und hinfällig ist. Aber Begriffe wie Corona, also Corona selbst oder auch Corona-Krise, Post-Corona-Zeit oder auch Long-Covid-19, also was ja so die Langzeitfolgen von einer Corona-Infektion beschreibt. Das können Dinge sein, die uns ja wirklich lange beschäftigen und die einen zeitlichen Bezug haben. Die haben sehr gute Chancen, auch nach dieser akuten Krise bestehen zu bleiben.
Wie die Corona-Pandemie unsere Sprache verändert. Dazu war das Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich persönlich stehe jetzt hier im Sendestudio, denn ehrlich gesagt, moderieren aus dem Homeoffice, das geht tatsächlich noch gar nicht so einfach. Ich bin aber ziemlich einsam hier, denn unsere Redaktion ist schon sehr, sehr lange sehr, sehr ausgedünnt. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschlandfunk Nova-Team arbeiten von zu Hause aus und das schon seit Beginn der Pandemie. Also wenn Politik und Gewerkschaften jetzt sagen, also Homeoffice, das wäre schon nicht schlecht, können wir nur müde lächeln, denn wir sind da schon lange mit dabei. Die Rufe werden aber tatsächlich wieder lauter und darüber spreche ich jetzt mit Sabrina Loy aus dem Deutschlandfunk Nova Team und sie ist natürlich zugeschaltet aus dem Homeoffice. Sabrina, eigentlich wollte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ja mal einen Rechtsanspruch, also dass wir das Recht haben auf Homeoffice, durchsetzen, ne?
Ja, schon Ende letzten Jahres und dann gab es aber Widerstand aus der Union und daraufhin ist Heil dann nochmal zurückgerudert. Der Gesetzentwurf sieht jetzt nur noch vor, dass Arbeitgebende mit ihren Beschäftigten darüber reden müssen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten möchten und das darf dann eben nicht mehr grundlos abgelehnt werden. Und jetzt kommen aber eben die Gewerkschaften um die Ecke und bringen den diskutierten Rechtsanspruch aufs Homeoffice wieder ins Spiel. Rainer Hoffmann, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, hat das heute zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung gefordert.
Aber das müsste Hubertus Heil doch gut finden, oder?
Klar, in der Info hat Heil im Interview auch gesagt, dass er den Eindruck hat, wir wären deutlich weiter, wenn sein Gesetzesvorschlag im Herbst durchgekommen wäre. Jetzt geht es aber erstmal darum, den Unternehmen kurzfristig deutlich zu machen, dass sie Homeoffice ermöglichen sollen. So steht es übrigens auch im Bund-Länder-Beschluss zu den Corona-Schutzmaßnahmen vom 5. Januar. Und um das nochmal klarzumachen, schaltet er sich morgen auch mit den Personalvorständen der großen Unternehmen zusammen.
Homeoffice ermöglichen, wo immer das betrieblich vertretbar ist und machbar ist. Das ist meine Erwartung. Mein Eindruck ist, dass das in der ersten Phase des Lockdowns Anfang letzten Jahres mehr genutzt wurde als jetzt. Und jetzt muss man auch die Konsequenzen ziehen. Willkürlich Homeoffice zu verweigern, wo es möglich ist, wäre jetzt unverantwortlich.
Übrigens hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, genauso wie Heil, SPD, den Eindruck, dass es am Anfang der Pandemie mit dem Homeoffice besser geklappt hat als aktuell. Er will die Unternehmen deshalb jetzt auch dazu kriegen, ihre Mitarbeitenden mehr im Homeoffice arbeiten zu lassen.
Okay, und gibt es da schon eine Idee, wie?
Erstmal ähnlich wie Heil. Also diese Woche soll noch ein Gipfel mit Wirtschaft und Gewerkschaften stattfinden, um über das Thema zu sprechen. Da soll erstmal geguckt werden, wie die Potenziale für Homeoffice, die es schon gibt, besser ausgeschöpft werden können. Das sei nämlich noch nicht der Fall, sagt Söder. Deshalb müsse auch über Zielmarken gesprochen werden, also wie viel Homeoffice angepeilt werden sollte, auch wenn natürlich nicht jede Branche gleich ist. Na, und wenn das alles nichts hilft, dann müsse auch über andere Maßnahmen nachgedacht werden.
Okay, was wären das für Maßnahmen?
Das hat Söder erstmal offen gelassen,
ja, toll.
Im Gegensatz zu den Grünen. In einem Beschluss des Parteivorstands der Grünen heißt es, dass es sowohl ein Recht auf Homeoffice geben muss, als auch ein Gebot für Arbeitgebende, dies zu ermöglichen. Und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat gestern in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt, dass im Zweifel auch mit Sanktionen gearbeitet werden muss. Sprich, wo Unternehmen uneinsichtig seien und ohne Grund Präsenz am Arbeitsplatz einforderten, müsse mit Bußgeldern Druck gemacht werden.
Klingt interessant, aber ich könnte mir vorstellen, Pflicht und Bußgelder, das wird die Wirtschaft jetzt gar nicht mal so toll finden.
Der Maschinenbauverband VDMA nennt einen gesetzlichen Homeoffice-Zwang mit Bußgeldern absurd. Ja. Da heißt es, dass die Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und deshalb die Produktion aufrechterhalten müssen. Die Maschinenbauunternehmen würden aber eben dafür sorgen, den Beschäftigten mobiles Arbeiten zu ermöglichen, deren Arbeitsplätze nicht direkt an die Produktion gebunden seien. Und auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft nennt verpflichtendes Homeoffice ein, ich zitiere, gravierenden Eingriff in die betriebliche Disposition, für den die Grundlage fehlt. Das Institut sagt, dass es eben nicht überall möglich oder gar sinnvoll ist, dauerhaft von zu Hause aus zu arbeiten. Teilweise reicht die IT dafür nicht aus, nicht überall kann Datensicherheit gewährleistet werden und manchmal erfordere die Arbeitsorganisation auch einfach Anwesenheit. Und auch wenn die Gewerkschaften ein Recht auf Homeoffice begrüßen würden, warnen sie gleichzeitig davor, die Beschäftigten dazu zu verpflichten. Verdi-Chef Frank Wernicke sagt im Interview mit dem Stern zum Beispiel, dass viele Leute, die von zu Hause arbeiten, stark improvisieren müssen, naja, und vielleicht nicht mal genug Platz für einen Schreibtisch haben.
Das ist nochmal tatsächlich ein anderer Punkt. Aber von einigen Seiten wird der Ruf laut nach mehr Homeoffice. Nicht überall kommt das Ganze gut an. Sabrina Leuer aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat uns das Ganze zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova Update.
Boah, das wäre cool, von einer Strandbar aus arbeiten oder von einem Café statt im Büro zu sitzen. Das klingt fantastisch und hoffentlich geht es irgendwann auch mal wieder, wenn Corona vorbei ist. Oder eben regelmäßig von zu Hause aus arbeiten. Das zumindest tun offenbar immer mehr Menschen in Deutschland. Nach einer Bitkom-Umfrage von Anfang Dezember arbeitet zurzeit jeder Vierte ausschließlich im Homeoffice. Dazu kommen noch die, die das ab und zu machen, teilweise mal im Büro sind und teilweise zu Hause. Insgesamt kann man sagen, gibt es aber deutlich mehr Menschen, die im Homeoffice bzw. mobil arbeiten. Also mehr tatsächlich, als es Corona noch nicht gab. Jetzt ist die Diskussion ja heute noch mal ganz schön ins Rollen gekommen. DGB-Chef Rainer Hoffmann, der hat auch noch mal gesagt, er fordert ein Recht auf Homeoffice. Warum das Ganze aber tatsächlich gar nicht so easy ist, das habe ich besprochen mit der Arbeitsrechtlerin Martina Hidalgo. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie ist das denn eigentlich gerade rechtlich geregelt?
Ja, momentan gibt es eigentlich überhaupt keine wirkliche gesetzliche Regelung. Das Einzige, wo Telearbeit, so heißt das im etwas altmodischen Deutsch, geregelt ist, ist in der Arbeitsstättenverordnung. Und da geht es um Arbeitsschutz für eine ganz bestimmte Form des Homeoffice und nicht das, was man normalerweise jetzt praktiziert, das sogenannte mobile Arbeiten im Homeoffice. Das ist weitgehend ungeregelt aktuell.
Das heißt, mobiles Arbeiten ist aber nochmal was anderes. Verstehe ich das richtig?
Genau. Also Homeoffice ist so ein Überbegriff für jede Art Tätigkeit zu Hause. Das kann ich entweder an einem fest eingerichteten Arbeitsplatz machen, quasi Arbeitsplatz wie im Büro, das nennt sich dann meistens Telearbeitsplatz. Oder ich kann es auch einfach mit einem Laptop oder mit einem BlackBerry oder mit einem iPhone. Von zu Hause aus checke ich halt mal meine E-Mails. Ich kann das aber genauso auch im Zug machen, im Hotel oder sonst was. Also mobiles Arbeiten ist eigentlich nicht 100% zu Hause sitzen, anstatt 100% im Büro sitzen.
Aber wieso tun sich denn eigentlich viele so schwer, also unter anderem auch die Union, da so einen gesetzlichen Entwurf auf den Weg zu bringen, was Homeoffice angeht? Also für viele Unternehmen wäre das doch eigentlich von Vorteil, weil man müsste sich auch nicht mehr um so viele Büroplätze zum Beispiel kümmern.
Das stimmt. Es hat aber eben nicht nur Vorteile. Und ich denke, so grundsätzlich sperrt sich die Union immer dann, wenn das Ganze zu sehr verrechtlicht wird. Also wenn die Mitarbeiter mit Ansprüchen an den Arbeitgeber herantreten können und eben einfach einen Anspruch darauf haben, zu Hause zu arbeiten, egal ob der Arbeitgeber will oder nicht. Organisatorisch ist es durchaus anspruchsvoll, zu Hause zu arbeiten. Für die Führungskräfte ist es durchaus anspruchsvoll. Die müssen eben sich anders organisieren, die müssen die Leute auch anders organisieren. Und meine Erfahrung ist, es passiert ja gerade jetzt natürlich, aber auch davor war der Zug schon in dieser Richtung. Die Frage ist, ob der Gesetzgeber hier wirklich mit einem Anspruch eingreifen muss oder ob man nicht darauf vertrauen kann, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer das dann schon so regeln.
Wo liegen denn aus Ihrer Sicht da die größten Knackpunkte, wenn man jetzt sagt, man möchte mehr Homeoffice-Möglichkeiten schaffen?
Ich glaube, die größte Herausforderung, an die gar nicht so gedacht wird, ist die Effizienz der Mitarbeiter. Also letztlich bedeutet ja Homeoffice nicht, dass ich nebenher ein Kind spielen habe, das ich dann immer wunderbar betreuen kann, weil dann bin ich nicht mehr beim Arbeiten, genauso wie sonst. Ich kann mich nicht so konzentrieren. Sondern letztendlich muss ich ja auch, wenn ich zu Hause arbeite, eigentlich die gleichen Voraussetzungen schaffen, als wenn ich im Büro bin, damit ich die gleiche Effizienz an den Tag lege. Solange das einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche, kann da jeder damit leben. Aber je mehr es wird, desto mehr muss man natürlich sich auch darum kümmern, als Arbeitgeber, also auch als Arbeitnehmer, dass man wirklich arbeitsfähig ist zu Hause. Sonst ist es wahnsinnig anstrengend. Das ist ja auch das, was gerade in Corona jetzt viele mitbekommen, dass es eben nicht so einfach ist, das alles zu vereinbaren und dass es halt oft zu einer kompletten Überlastung auch der Mitarbeiter führt. Also die Effizienz ist das eine, aber das andere ist die komplette Überlastung, weil halt dann zum Beispiel Mann oder Frau Doppelrolle haben, Haushalt, Kinder, gleichzeitig aber halt in der Arbeit nach wie vor gefordert sind. Und das klappt nicht so richtig. Also ich denke, das ist die größte Herausforderung, dass zu Hause arbeiten ja nicht Freizeit bedeutet, sondern es bedeutet, man muss eigentlich sehr diszipliniert Arbeit und Privatleben genauso trennen, als wenn man ins Büro fahren würde.
Jetzt sind wir ja hier sehr lösungsorientiert bei Deutschlandfunk Nova. Wie könnten wir das denn hinkriegen? Wie kann man das lösen?
Also meine persönliche Auffassung ist genau das, wir kommen mit Ansprüchen nicht weiter. Ansprüche sind immer unflexibel. Sie zwingen einer Partei etwas auf, was die andere nicht möchte. Und wenn Sie zum Beispiel an den Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales denken, die haben in der ersten Fassung einen Anspruch von 24 Arbeitstagen vorgesehen pro Jahr. Also viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber, glaube ich, lachen darüber nur, weil sie sagen, da sind wir doch längst weiter. Die arbeiten doch einmal pro Woche von zu Hause aus. Es soll halt eine gewisse Flexibilität da sein. Also ich habe ein großes Vertrauen, gerade heutzutage, wo die Arbeitnehmer ja doch eine sehr starke Stellung haben und der Arbeitgeber sehr darauf achten muss, ein guter Arbeitgeber zu sein, der auch in diesem War of Talents bestehen kann, dass die beiden das hinkriegen und sehr viel flexibler hinbekommen, als wenn der Gesetzgeber da mit Ansprüchen hineinregiert.
Das sagt die Arbeitsrechtlerin Martina Hidalgo. Wir haben darüber gesprochen, wie Homeoffice eigentlich rechtlich geregelt ist und uns angeschaut, was wären eigentlich Vor- und Nachteile eines Rechtsanspruchs auf Homeoffice.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle Seriennerds unter euch haben wahrscheinlich Breaking Bad schon hinter sich. Ja, gilt als eine der erfolgreichsten Fernsehserien ever. Wer Walter und Jesse auf ihrer Reise begleitet hat, gesehen hat, wie zerstörerisch dieses Crystal Meth wirkt, der wird es tatsächlich doch nicht mehr nehmen, oder? Könnte man doch eigentlich sagen, perfekte Drogenprävention, diese Serie. Könnte man meinen, aber tatsächlich schlagen FahnderInnen und ExpertInnen aus der Drogenprävention Alarm. Crystal Meth sei auf dem Vormarsch und mehr über diese sehr gefährliche und auch die Missverständnisse in der Beurteilung der Lage über diese Droge hört ihr jetzt von Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Ich war immens kreativ. Ich habe geschrieben auf der Droge. Ich habe einen Gitarrenriff früh um vier bei mir im Zimmer erschaffen.
Das ist Sebastian Kasper. Als er 1997 das erste Mal Crystal Meth nahm, da war er gerade mal 19.
Die ersten zwei Jahre, dann ist das aber auch vorbei irgendwann, ja? Weil jeder Junkie, jeder Konsument jagt ja diesem ersten Kick hinterher. Und der kommt ja nie wieder.
Kasper beschreibt später diesen Niedergang in seinem Buch Zone C.
Und alles, was danach kam, war eigentlich nur Abklatsch. Also ich hatte eine Stunde, sage ich mal, einigermaßen hoch und dann folgten wirklich tagelang die Phasen des Runterkommens zur Depression etc. Es war schon vorbei.
Schon der erste Kontakt mit der Droge führt bei vielen direkt in die Sucht und dann abwärts.
Ich habe mir durch diesen massiven Drogenkonsum, durch diese Leistungsdrogen schon die Schlafhygiene kaputtgeschlagen. Ja? Eher psychische Sachen.
Wie viele gerade mit der Sucht kämpfen, wie groß das Problem tatsächlich ist, darüber gibt es kaum verlässliche Zahlen. Aber eine Befürchtung, was die Dynamik angeht.
Es handelt sich um einen internationalen Markt, der sich aktuell aus dem einstigen Eldorado Prag in die Niederlande verschiebt.
Niederländer machen Ausfälle auf den tschechischen Grenzmärkten mehr als wett.
Ein Ausschnitt aus der ARD-Doku Alltagsdroge Crystal Meth. Darin wird der Leiter des tschechischen Drogendezernats zitiert, mit dem Satz: Auf der Grundlage allgemeiner politischer Ignoranz werde der immens lukrative Crystal-Handel weiter zunehmen und unser Kampf immer aussichtsloser. Zitat Ende. Der Drogenbericht 2020 allerdings beschreibt ein ganz anderes Bild. Ein Rückgang bei den Handelsdelikten um 9,4%. Anruf dort, wo diese politische Ignoranz vermutet wird.
Crystal Meth ist die einzige illegale Droge, wo wir rückläufige Zahlen haben. Also ganz so schlecht kann es nicht gelaufen sein und ganz so ignorant können wir dann auch nicht unterwegs gewesen sein.
Die Drogenbeauftragte des Bundes, Daniela Ludwig, CSU. Ihre Prioritätenliste: legale Drogen wie Tabak und Alkohol, dann Kokain und dann Crystal Meth. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, hält die Crystal Meth-Politik für fahrlässig. Auch er kritisiert die Rolle der Politik. Zitat: Ich kenne keine Partei, die sich der gesellschaftlich hochkomplexen Gefahr der neuen Alltagsdroge Crystal Meth bewusst ist.
Bin ich jetzt mal direkt etwas enttäuscht von der Erinnerungsfähigkeit von Herrn Fiedler, ehrlicherweise. Wir hatten uns ja lang wirklich auch über die Frage illegale Drogen, wie gehen wir damit um, unterhalten. Und Crystal Meth war da ein absoluter Bestandteil davon. Also insofern, so sehr ich Herrn Fiedler schätze, da muss ich ihn jetzt ausnahmsweise korrigieren. Eine Partei kennt er mindestens, die sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Fest steht, genaue Zahlen sind Mangelware. Das Dunkelfeld ist riesig. Um das besser auszuleuchten, hatten ForscherInnen schon vor 7 Jahren eine Idee. Wie wäre es, wenn wir die kommunalen Abwässer nach Spuren von Meth untersuchen? SCORE heißt diese europaweite Idee, die aber leider auf kommunaler Ebene scheitere, erklärt Danko Handrik, Mitautor der Doku.
Und einige Bürgermeister wollen das nicht, einfach aus dem Grund, weil dann bekannt würde, dass auch diese Kommune so ein großes Problem hat. Also da könnte man noch genauer hinsehen, wenn man es denn wollte.
Wenige konkrete Zahlen zu Crystal Meth heißt viel Raum für Spekulation. Die Dokumacher sagen:
Ich glaube, weniger wird das Problem nicht.
Die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig aber sagt:
Es ist ganz klar, dass wir hier vor Ort deutliche Wirkungen haben, dass wir Crystal jedenfalls zurückdrängen.
Das ist unbefriedigend, oder? Gut wäre es doch gewesen, Daniela Ludwig direkt in der Doku dazu zu Wort kommen zu lassen.
Tja, so ist es manchmal. Ich sage immer, wenn man sie nicht fragt, sagt es nichts. Ja, das kommt manchmal vor.
Abseits von den Zahlen sind sich Daniela Ludwig und die Doku-AutorInnen aber in einem Punkt einig. Dass das Thema nämlich auf die Agenda gehört.
Aufmerksamkeit wäre wahrscheinlich das Beste, ja.
Und Sebastian Kasper, der wünscht sich zur Aufmerksamkeit noch, dass wir das Ganze aus der Schmuddelecke herausholen und etwas tiefer schauen. Fragen, warum diese so leistungssteigernde, gefährlich tödliche Droge für viele Menschen so verlockend ist.
Wenn wir am Schluss gar nicht mehr über Crystal reden, sondern übers Leben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein NS-Vergleich, schlimme Kindheitserinnerungen und ganz viel Pathos. Und dann wäre da auch noch das Conan-Schwert. Das sind so kurz gesagt die wichtigsten Zutaten aus der Videobotschaft von Arnold Schwarzenegger. Geht gerade durchs Netz, diese Videobotschaft, zu der Attacke auf das US-Kapitol in Washington vergangene Woche. Arnold Schwarzenegger ist ja mittlerweile Mitglied der Republikanischen Partei und er ist Ex-Gouverneur von Kalifornien. Aber er war eben auch mal Conan der Barbar. Und in dieser Zeit als Schauspieler hat eben Schwarzenegger dieses muskelbepackte Schwertkämpfer-Menschlein gespielt. Und das Schwert, das hat er tatsächlich offenbar aufgehoben, denn er präsentiert es ganz feierlich in der Videobotschaft.
This is the Conan sword.
Ja. Und wenn wir das Ganze dann so nacherzählen, wirkt es natürlich recht lustig. Aber ehrlich gesagt, das Video ist gar nicht so schlecht gemacht. Wir wollten mal wissen, was kann man da eigentlich so kommunikationsstrategisch rausziehen? Und das besprechen wir jetzt, und zwar mit Moritz Kirchner. Der ist Politikwissenschaftler und Psychologe und jetzt bei mir am Telefon. Hi.
Hi.
Also, wir gehen das jetzt mal der Reihe nach durch. Ne? Arnold Schwarzenegger, der startet ja in seiner Videobotschaft erstmal mit diesem NS-Vergleich, mit dem Angriff auf das Kapitol. Und er vergleicht das mit der Reichskristallnacht. Findest du das nicht ein bisschen zu dick aufgetragen?
Ja, sicher ist das etwas zu dick aufgetragen. Aber die politische Kommunikation in den USA, du hast es ja schon gesagt, ist insgesamt pathetischer. Mhm. Und es geht ihm um diese Scherbenmetapher. Denn auch bei der Reichskristallnacht gab es Scherben und die gab es genauso beim Kapitol. Und er möchte damit zeigen, dass die Demokratie direkt angegriffen wurde. Und deswegen nimmt er dieses Bild. Adäquater wäre natürlich der Vergleich zum Reichstagsbrand 1933. Nur worum es ihm geht, ist diese Tat als abgrundtief böse und eben auch als faschistisch zu brandmarken. Und genau dieses kommunikative Ziel hat er mit diesem historisch sicher fragwürdigen Vergleich erreicht.
Dann wird Schwarzenegger da noch sehr persönlich. Er erzählt von seiner Kindheit, von einem gewalttätigen Vater. Wir hören mal kurz rein.
I've never shared this so publicly because it is a painful memory. But my father would come home drunk once or twice a week. And he would scream and hit us and scare my mother.
Was bezweckt er damit aus deiner Sicht?
Er möchte damit den Republikanern, die an Trump geglaubt haben, eben mit seiner Lebensgeschichte und der seines Vaters ein politisches Resozialisierungsangebot machen. Denn er sagt, sein Vater und viele Nachbarn sind verführt worden von den Nazis und er sagt genau dasselbe über die Leute, die an Trump geglaubt haben, dass sie eben von ihm oder von seinen Anhängern verführt worden sind. Das heißt, nicht sie sind schuld, dass sie sich so verhalten haben wie jetzt beim Sturm aufs Kapitol, sondern diejenigen, die sie verführt haben. Und das schafft natürlich einerseits eine psychische Entlastung und einen politischen Ausweg. Und genau das ist ja der Kontext des Videos. Er als Republikaner möchte innerhalb des Richtungskampfes der Republikanischen Partei Menschen vom Trump-Lager wegbewegen und eben ins Anti-Trump-Lager ziehen.
Zum Schluss gibt es dann auch noch einen Vergleich. Dann zieht er quasi sein Conan-Schwert raus. Wir haben gerade schon gesagt, das war mal seine Rolle. Und macht dann Folgendes.
Our democracy is like the steel of this sword. The more it is tempered, the stronger it becomes.
Was sagst du zu diesem Vergleich?
Also es wäre natürlich wünschenswert, wenn das so ist. Allerdings muss er ja jetzt zu dieser Videobotschaft greifen, weil ja eben die Demokratie so stark in Gefahr war. Und natürlich hinkt auch der Vergleich etwas, denn das Wesen der Demokratie ist der Kompromiss und eben nicht das Schwert. Aber es geht ihm um die Botschaft des Empowerments. Wir stärken die Demokratie und wir stärken die amerikanischen Grundwerte. Und diejenigen, die das tun, das sind eben die tatsächlichen Helden. Und andererseits ist es natürlich auch eine klare Symbolpolitik. Denn die Botschaft lautet, wer immer noch bei Trump ist, wer immer noch gegen die Demokratie steht, dessen Kopf kann rollen und ich möchte auch dafür sorgen.
Also dein Fazit, kann Schwarzenegger mit dieser Videobotschaft jetzt noch Republikaner erreichen?
Ich denke, dass das definitiv eine Möglichkeit ist, Republikaner zu erreichen. Er hat eine Botschaft der Stärke, eine Botschaft der Klarheit. Und das Interessante ist, dass er vom Mittel her ähnlich ist wie Trump, denn er macht eine aufwertende Erzählung. Er sagt, diejenigen, die für amerikanische Prinzipien stehen, die für die Demokratie stehen, das sind die echten Helden und Patrioten. Das heißt, dieses Narrativ wird mit einem anderen Inhalt untersetzt. Und das ist ja genau das, worum es ihm geht, die Trumpisten einzufangen und auf den Pfad der Demokratie zurückzuführen, damit eben die Republikanische Partei nicht voll ins Entzweit wird. Und er kann eben wirklich persönlich glaubwürdig eine Botschaft der Stärke machen. Er ist auch der Einzige, der so ein Video hätte drehen können.
Das sagt Moritz Kirchner, Politikwissenschaftler und Psychologe. Arnold Schwarzenegger hat eben eine Videobotschaft zum Kapitolsturm veröffentlicht und wir haben die ganze mal auseinandergedröselt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.